Herzlich willkommen bei den Hinterhofsängern. Es ist Montag, der 22. Dezember, 17.06 Uhr. Und heute habe ich mal wieder Corona-Vibes. Nicht, dass hier jetzt irgendjemand krank wäre, aber wir nehmen mal wieder remote auf und es ist komplett abstrus. Aber bevor ich meine Gäste einlade und sie selbst von ihren Corona-Erfahrungen erzählen, möchte ich euch, liebe Hörenden, noch ganz lieb auf etwas hinweisen. Am 8. Januar um 19 Uhr ist unsere Live-Sendung im Kutz. Falls ihr euch gedacht habt, ich mach das abendkassemäßig. Ich möchte euch bitten, lasst das sein, sondern kommt direkt. Warum? Das eine ist, für uns ist es einfacher zu kalkulieren und nachher habt ihr auf einmal keinen Sitzplatz. Mann, wäre das ärgerlich. Das andere ist, der M1-Shop ist da. Der liebe Fabi wird da sein und ihr könnt Merch kaufen. Das kann ich euch nur empfehlen. Dann wird es die Möglichkeit geben, Spieltagstassen der Hinterhofsänger zu erwerben, beziehungsweise sie zu bestellen. Und diese Möglichkeit wird es nur vor Ort im Kutz geben, also nicht online. Und ich darf ganz herzlich an der Stelle unseren Gast ankündigen, beziehungsweise den einen Gast bis jetzt. Und das ist Heidrun Sigurðardóttir. Und ich hoffe, ich habe den Namen gut geübt und gut ausgesprochen. Die Kapitänin von Mainz 05 wird Gästin sein bei uns in der Live-Show im Kutz. Und damit komme ich zu unseren heutigen Gästen. Vor mir sitzt in Wuppertal am Schreibtisch Felicitas Budde.
Hallo, ich arbeite mich gerade noch so durch meine restlichen vorweihnachtlichen To-Do-Listen und diese Podcast-Aufnahme steht ganz oben.
Und dann ist uns zugeschaltet aus dem, ich zitiere, rheinhessischen Hinterland, Benedikt Engelberts.
Ja, moin!
Also ich muss wirklich sagen, Corona-Vibes. Und wir sitzen hier wieder in einem digitalen Raum, mussten erstmal wieder die ganze Infrastruktur zusammenkloppen, bis wir herausgefunden hatten, wie wir das mal gemacht haben oder ob wir das nicht doch per Telefon irgendwie gemacht haben oder ob das Programm überhaupt noch aktuell ist, das wir damals benutzt haben und ob dann jeder für sich aufgenommen hat. Ja, haben wir. Da muss jemand klatschen, damit wir den Anschnitt gleichzeitig... Oh, meine Herren, ey. Ich bin jetzt schon wieder fertig für die restliche Saison.
Es ist echt ein bisschen verrückt, was das für Flashbacks gibt. Vor allem, wir haben dann ja eben noch die letzte Schwierigkeit gehabt. Ihr zwei sitzt im selben Raum, ich aber nicht. Das heißt, ihr hört euch gegenseitig, wenn ihr im selben Programm seid, wollt das aber ja eigentlich gar nicht, weil ihr hört euch ja schon im echten Leben. Und das dann auszutarieren, dass ich euch beide nicht doppelt höre, ihr euch aber auch gegenseitig nicht hört, also es ist schon komplex.
Aber ein Positives hat diese Aufnahmesituation. Wir können uns, ich hoffe es zumindest, tiefst in meinem Herzen noch auf zwei VIP-Gäste freuen, die uns beehren werden und dem Bene sowas von ablenken, dass er wieder nicht weiß, wo oben und unten ist, weil ich davon ausgehe, dass seine Katzen sehr bald die Gesellschaft leisten.
Upsi, da hätte ich fast die Dinge verloren. Ich zeige mal mit der Kamera kurz. Ihr könnt es natürlich nicht sehen, aber die Katze schläft über mir und noch ist alles still an der Katzenfront.
Du hattest gerade die Möglichkeit, das Schlagwort Moreno-Fell von unten einzubringen. Das hätte natürlich maximale Aufmerksamkeit erregt, wenn man das gesucht hätte. Sehr gut. Ihr Lieben, schön, dass wir jetzt hier sitzen. Es ist nach St. Pauli, wir sprechen über St. Pauli. Es ist aber auch nach Samsunspor. Und wir arbeiten heute uns an beiden Folgen ab. Die große Analyse wird es dieses Jahr nicht mehr geben. Und seit der Klimawandel richtig kickt, gibt es sowieso kein Glühwein mehr. Das heißt, wir sitzen inzwischen bei einem Rosé-Schörlchen beisammen, weil wir gesagt haben, so, heute die Sendung ist frei Schnauze und hier wird nichts mehr vorbesprochen und wir machen jetzt einfach so, wie uns der Schnabel gewachsen ist.
Ich meine, Beno und ich haben ja schon im November damit angefangen, aber jetzt können wir offiziell sagen, herzlich willkommen zur Hinterhofsänger Weihnachtsfeier. Ich hoffe, alle sind mit einem Getränk ausgestattet. Die Stimmung ist so ein bisschen, du hast ja schon als Chef hier vom Podcast so eine Rede für alle gehalten und jetzt gucken wir gleich mal, ob noch irgendwie was so auf dem Menü steht, was irgendwie besprochen werden muss, ne? Wer dieses Jahr noch gelobt werden kann und der Rest ist einfach Freischnauze, so ein bisschen Weihnachtsfeier.
Ja, hast du da eine Auswertung gemacht auch, wer hat wie viele Worte gesagt im Podcast dieses Jahr, wer hat insgesamt am meisten gesprochen, wer hat am meisten monologisiert, sowas, das interessiert die Leute.
Ich habe den ganz bösen Verdacht, dass die meiste Zeit im Podcast tatsächlich ich abgesessen habe, ich habe auch die böse Vermutung, dass ich die meiste Redezeit hatte, allerdings nur in absoluten Minuten.
Man kann ja mal sagen, wenn jemand zu Hause absolut gar nichts zu tun hat und ein Hinterhofsänger rappt machen möchte, wer am öftesten M gesagt hat zum Beispiel oder wer meisten falsche Fakten in die Sendung eingebracht hat. Also ich würde sagen, wir haben dieses Jahr wirklich ordentlich Folgen abgeliefert. Da ist man ein bisschen beschäftigt.
Welche Phrasen wurden am häufigsten genannt? Das ist doch auch mal so ein Thema.
Was ist die Signature-Formulierung von jedem Einzelnen in dieser Podcast-Runde?
Gehe ich mit.
Also ich würde sagen, beim Bene zum Beispiel ist das schlussendlich, also so Formulierungen, die vom Ende gedacht her sind, weil der Bene immer erst mit der finalen Erkenntnis reinstarten muss, damit er selbst an seinem roten Faden entlang argumentieren kann.
Das Ergebnis kommt als erstes und dann arbeiten wir uns rückwärts. So macht man das bei mir.
Kein Spannungsaufbau im Hause Engelbertsens.
Dafür bin ich das genaue Gegenteil. Damit mein Punkt valide ist, mache ich nochmal eine Rundtour über alle Rheinhessen-Dörfer, bis ich zum Punkt komme.
Genau, und ich steige immer mit einem flachen Witz ein, damit mir auch die Leute zuhören und nicht von vornherein abgelenkt sind. Genau.
Oder mit genau.
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 Was mir aufgefallen ist, was ich wirklich sehr, sehr gerne mache, ist, wenn ich keine direkte Überleitung habe oder keinen direkten Anknüpfungspunkt, wiederhole ich gerne nochmal, was der oder diejenige vor mir gesagt haben. Also wenn der Bene zum Beispiel sagt, so wäre das, dann sage ich gerne mal, ja, so wäre das, um mir einfach noch ein bisschen Bedenkzeit zu erschleichen.
Bis das Gehirn angefangen hat zu laufen. So ein Kickstart. Jetzt mach was.
Ja, genau.
Okay, jetzt
hallo,
läuft
hallo. Da mir habt ihr jetzt zu Hause die beste Vorlage, um diese komplette Podcast-Folge einfach zu dekodieren und euch immer nur denkt so, ja, da ist er wieder. Der Bene.
Das ist ein klassischer Bene.
Ich habe tatsächlich, komm, wir machen gläserner Podcast, ist ja egal. Wir mischen ja quasi viel ab, aber wir schneiden quasi gar nicht. So. Das Problem an der Kiste ist, ich gehe natürlich trotzdem nochmal durch die Podcast-Folge und der Bene ist ja jemand, ich möchte sagen, Genusshuster. Und wenn der Bene hustet, gibt das einen sehr signifikanten Ausschlag. Das heißt, ich scanne schon mal so durch und gucke, ah, das kann ich wegschneiden. Und in dem Kontext ist mir aufgefallen, dass der Bene manchmal, bevor er zu seinem Fakt kommt, dreimal ansetzt und das vierte Mal dann richtig einsteigt. Und manchmal erlaube ich mir, die ersten drei Einstiege wegzuschneiden.
Zensur! Das ist wirklich Zensur.
Ja, lustigerweise machst du das bei der Live-Sendung überhaupt nicht. Da bist du nämlich immer absolut on edge und ich freue mich ehrlicherweise schon auf die Live-Sendung, bei der du ja dann leider im Publikum sitzen wirst. Oder bist du etwa gar nicht dabei, Bene?
Ich gebe alles. Ich habe ja schon mal erzählt, ich habe eine ganz frische OP einen Tag vorher. Wir schauen mal, wie fresh ich bin und ob man mich ansehen kann. Dementsprechend, ich kann es noch nicht sagen, aber ich will eigentlich schon kommen.
Ich finde, Hässlichkeit ist keine Ausrede. Wenn du blutest, dann natürlich, oder wie man so schön sagt, wenn es noch suppt, dann bleib weg. Aber ansonsten, bitte sei dabei.
Ich bestelle mir so eine Sturmhaube.
Eben, Haftbefehl.
Du siehst dann aus wie der eine in der ersten Reihe, der gleich den Bengalo zündelt. Wunderbar.
Wenn der Budde das jetzt noch einmal sagt, dann springe ich auf die Bühne.
Buhen, jubeln, weißt du, so ein richtiger Animator, wie man das aus dem Fernsehstudio kennt.
Dann müssen wir das aber so machen wie früher bei TV Total, da bekommst du so Tafeln.
So Schilder.
So Applaus.
Ich bin dafür, dass der Bene, wenn er schon nicht auf der Bühne sitzen kann, eine Choreo macht, und zwar am besten in den Ausmaßen, wie sie die Szene gemacht hat gegen Samsunspor. Weil dann fangen wir direkt mal damit an. Für mich eine der besten Choreos, die ich jemals miterlebt habe. Eine der besten Choreos, die ich jemals bei Mainz 05 gesehen habe. Ich würde sagen, ganz sichere Top 2 aller Zeiten. Es hat unfassbar viel Bock gemacht, dabei zu sein. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht, da drin zu stehen. Und es hat einen wirklich guten Grundton gesetzt für ein extrem wichtiges Spiel.
Ich fand auch, also einfach nochmal klar zu machen, das hat ja rekurriert auf das erste Tor, was wir im europäischen Wettbewerb geschossen haben. Das hat bei manchen Fans für Irritationen gesorgt, weil Leute von RB Leipzig nicht wussten, dass wir schon existiert haben, bevor der Verein von ihnen gegründet wurde. Sei mal dahingestellt, kann passieren. Möchte ich jetzt auch keinem, also zu nahe treten, wenn man in einem Club-Fan ist, der seit 2009 erst besteht, dann ist alles vor 2009 ein bisschen schwierig. Kann ich nachvollziehen. Aber ich finde wirklich, dass nochmal klar werden musste, dieses Spiel, diese Möglichkeit, das Achtelfinale klar zu machen, zu Hause, als Mainz 05, als ein Verein, der wirklich nicht regelmäßig Gast in Europa ist, das hat einfach nochmal so einen Ton gesetzt, um zu sagen, so dieser Abend hier, das ist für unseren Club wirklich was ganz Besonderes.
Ja, und nicht nur für den Club, und das war etwas, was mir ein bisschen zu sehr unter dem Radar flog, sondern es war was Einmaliges in Deutschland. Das hat noch kein anderer Club vorher geschafft. Und das ist etwas, was auch in den Medien irgendwie im ersten Moment noch gar nicht so präsent war und was ich glaube auch bei einigen Fans von Mainz 05 überhaupt nicht, was einigen nicht bewusst gewesen ist, das war einmalig in Deutschland. Das hat Köln nicht geschafft, das hat Frankfurt nicht geschafft. Ich weiß nicht, wen ich jetzt vergessen
habe. Heidenheim.
Union.
Heidenheim, Union haben es auch nicht geschafft. Das ist tatsächlich mal etwas, wo Mainz 05 Fußballgeschichte in Deutschland geschrieben hat. Mal wieder, endlich. Und ich habe mich extrem darüber gefreut.
Ich finde es tatsächlich auch ziemlich cool, dass die Choreo, viele haben es vielleicht nicht mitbekommen, eigentlich sollte die Choreo ursprünglich beim Spiel gegen Mostar stattfinden, musste abgebrochen werden, beziehungsweise konnte nicht gezeigt werden, weil es zu windig war. Deswegen war ich sehr dankbar, dass der Wind gegen Samsung dann nicht ganz so stark war, dass wir diese Choreo dann wirklich sehen konnten dass das quasi so genutzt werden konnte. Also ich war auch heilauf begeistert und von unten war es tatsächlich nicht ganz so einfach, die Spieler zu identifizieren und was da steht, aber als man es dann auf den Leinwänden, die ja mittlerweile auch groß genug sind, dass man was sieht, als man dann wirklich die Details gesehen hat, Junge, also mir ist wirklich kalt den Rücken runtergelaufen und das hat mich so dermaßen an meine, sag ich mal, Jugend erinnert. Also das ist wirklich Oldschool Mainz 05 Internationalfußball, richtig geil.
Und das sind ja auch die Momente, für die man ins Stadion geht. Also, dass du einfach sagst, du bist Fan von einem Verein, du leidest und lebst da alles durch und alles mit. Und das sind auch so Abende, an die du dich einfach nachhaltig erinnerst.
Vor allen Dingen ein Verein, der noch eher eine jüngere Tradition im deutschen Profifußball hat. Jetzt solche Momente herausheben zu können, das schmeckt richtig gut. Christian Heidel hat irgendwann mal so wirklich treffend gesagt, jeder, der jetzt dabei ist, ist dabei, wie Geschichte geschrieben wird. Und wenn dann schon auf die eigene Jugend rekurriert wird, wie beim Bene, dann ist das natürlich etwas für Leute, die schon ewig dabei sind, was ganz, ganz Tolles. Und selbst für Leute wie mich, die damals vielleicht noch nicht so Mainz 05 präsent hatten, also Mainz 05 kannten und vielleicht auch schon mal über den Rhein geguckt haben, aber ansonsten Mainz 05 nicht auf der Agenda hatten, ist das etwas Wunderbares, weil man merkt, wie groß der Verein einfach jetzt geworden ist. Und mit jedem Jahr wird diese Geschichte größer. Und mit solchen Geschichten wie jetzt gegen Samsunspor wird die Geschichte weitergeschrieben und sie knüpft aneinander an. Dieser rote Faden, oder sagen wir lieber der rot-weiße Faden der Tradition von Mainz 05 wird weitergesponnen. Und das war so ein Abend. Und wir hatten im Vorhinein schon mal ein kleines Streitgespräch, möchte ich mal sagen. Aber ich war, und da bin ich ganz offen und ehrlich, etwas enttäuscht davon, wie angesichts der Bedeutung dieses Spiels die Stimmung in der zweiten Hälfte bei einigen Fans abgebaut hat. So der harte Kern, der hat weiter supportet, aber du hattest das Gefühl, je unspannender das Spiel wird, desto weniger invested, desto weniger haben die Leute von den Rängen mit reingegeben, vor allen Dingen natürlich von den Sitzschalen, das ist ja auch vollkommen okay, aber tatsächlich auch aus den Randbereichen von QR und dann auch S und P an den Seiten, das wurde immer, immer weniger. Und manchmal würde ich mir einfach wünschen, wenn man dann so ein Spiel hat, dass man dann wirklich Volldampf gibt, wie gegen Trondheim, wie gegen Florenz, also Spiele, die vom Standing her wirklich darunter anzusiedeln sind, wie gegen das Spiel gegen Samsunspor, dass man sich dieser Bedeutung bewusst ist und dementsprechend dann einfach weiterträgt und weiter mitzieht. Das war mir dann hinten raus etwas zu dünn. Schön, dass mal wieder eine Humba gemacht wurde, muss ich sagen. Aber trotzdem hätte ich mich gefreut, wenn da 90 Minuten einfach Vollabriss gewesen wäre.
Also ich möchte so in Teilen widersprechen. Zum einen möchte ich sagen, gerade wenn wir darüber reden, dass diese Choreo ja zum Glück nachgeholt werden konnte, kommt natürlich auch noch dazu, dass sie im Free-TV gezeigt wurde. Wenn auch RTL nicht verstanden hat, dass alles noch nicht oben war und deswegen quasi die entscheidende Unterzeile gar nicht eingeblendet wurde, geschenkt. Aber ich finde, das sind so Abende, wo einfach klar wird, Mainz wird immer so als graue Maus verschrien und Mainz geht im Vergleich von anderen Fanszenen in der Gegend immer unter. Also ne, wir haben einfach durch den Standort Mainz, heißt es immer ja, aber in Frankfurt, ja, aber Lautern. Die zähle ich da aber nicht mehr dazu. Aber das ist, war wirklich so ein Abend, wo ich sage, wir haben einfach im Free-TV Primetime Donnerstagabend am letzten Spieltag der Conference League gezeigt, wir können so stolz auf unsere Fanszene sein und auf das, was wir als Fans gemeinsam leisten. Und ja, Vielleicht haben wir auch einfach eine sehr junge Fanszene oder dann ist 21 Uhr einfach eine sehr späte Anstoßzeit.
Ich möchte gerne noch mal eins draufsetzen. Du hast gerade das mit dem Fernsehpublikum und so angesprochen. Wenn wir mal den Schritt eins weitergehen, weil medial und wie darüber gesprochen wurde, ist eigentlich sehr viel Anerkennung für die Lautstärke und für die Gesänge und für generell die Atmosphäre während dem Spiel gesagt worden. Ich möchte dir zwar in Teilen recht geben, dass es in der zweiten Hälfte ein bisschen abgebaut hat, aber ich fand trotzdem, kann man das Spiel insgesamt als Argument für die Stimmung in Mainz sehen, eher als ein Argument dagegen.
Stimme ich dir zu, Bene? Ich möchte nur eine Einschränkung machen in dem Kontext. Angesichts der Historie und wie wichtig dieses Spiel ist, war das erschreckend wenig Leuten bewusst, das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass wir bei anderen europäischen Abenden, auch schon in dieser Saison, und ich nehme Trondheim mal ganz krass dazu, auch weil es vielleicht so ein Do-or-Die-Spiel war, ja, da war die Spannung einfach 90 Minuten lang da. Und ich hätte gerne einfach diese 90 Minuten Spannung, wenn wir so ein Spiel haben, auch wenn das Spiel an sich diese Spannung nicht mehr hergibt, weil die Mannschaft eben auch so gut war, das muss man jetzt dazu sagen. Dann hat sich die Mannschaft dann aber auch diesen Support, diese Spannung 90 Minuten lang verdient. Ich glaube, das ist das, was ich sagen möchte. Und da habe ich einfach wirklich Bock drauf, dass wir dann einfach abfeiern. Und wir können das ja auch. Also wenn die Leistung zum Beispiel komplett im Keller ist, dann feiern wir uns selbst. Und das finde ich brutal geil. Das ist mega sympathisch. Und da sammeln wir ja auch auswärts, gerade auf europäischer Ebene, extrem viel Anerkennung für. Und auch so, wie sympathisch und selbstironisch wir auch sind, das ist ja das, was uns ausmacht. Aber dann können wir ja auch eben, wenn wir ein so wichtiges Spiel haben, das mal wirklich durchziehen und unserem Namen noch mehr die Ehre geben, als wir es ohnehin schon tun.
Ja, ich gehe da schon mit. Was man natürlich auch dazu sagen muss, im Rahmen dessen, dass das im Fernsehen gezeigt wurde, war ja die Ausnahme, also im Free-TV sagen wir es mal so, weil RTL es sich ja nicht hat nehmen lassen, bei der einzigen Möglichkeit, wo sie unser Spiel zeigen mussten, das auch zu tun. Alle anderen Spiele, wo sie das hätten können, haben sie sich dagegen entschieden und haben lieber Freiburg oder Stuttgart gezeigt. Und das finde ich dann halt als deutscher Verein, der einfach nur genau gleich wie alle anderen behandelt werden möchte, ein bisschen mau. Und deswegen hätten wir zum Beispiel auch gegen Florenz, das Problem ist, das Spiel wurde um 18 Uhr angesetzt, aber ich glaube, Mostar war auch spät, da war auch insgesamt eine ganz gute Stimmung, fand ich, hätte man das Spiel auch zeigen können. Und deswegen eigentlich geht der mahnende Finger geht an RTL raus, dass sie sich doch mal bitte da mal ein bisschen zusammenreißen, weil offensichtlich haben wir es geschafft, weiterzukommen. Wir haben extrem gut gespielt. Wir sind ohne Niederlage durch die Heimspiele gegangen, ohne Unentschieden sogar. Wir sind komplett nur mit Siegen da rausgegangen. Und ich finde das ein bisschen, gerade auch von RTL, untergewürdigt.
Unterwürdigt, aber dafür jetzt mit Lothar-Expertise. Also wir hätten gerne häufiger den Lodder-Luxus, möchte ich mal sagen. Wir hätten gern häufiger den Lodder-Luxus.
Ich muss einfach sagen, also ich kann einschränkend schon irgendwie verstehen, auf dem Papier, wenn ich so ein klassischer Fernsehgucker bin und nichts mit Fußball am Hut habe und ich mache meine noch abonnierte Fernsehzeitschrift auf und da steht 20.15 Uhr Mainz 05 gegen Mostar. Weiß ich nicht, ob ich da einschalten würde. Bei einem türkischen Club sieht das wiederum anders aus. Plus auch mit der Dimension, die das Spiel ja letztendlich hatte. Weil es ging um nichts weniger als die Frage, muss Mainz 05 in die Playoffs oder dürfen sie direkt ins Achtelfinale? Und wir haben den Sack einfach zugemacht. Wir haben das Spiel gewonnen. Wir haben hin und her geguckt, auch immer mal. Ne? So, das ist eigentlich so ein Feeling, was du ja nur vom letzten Spieltag nicht kennen willst, aber leider dann doch kennst, dass du die Tabelle ständig checkst und guckst, wie viele Tore müssen wir noch schießen. Nur um dann festzustellen, bei uns nach Abpfiff, die Analyse erstmal 5 Minuten völlig fehlgeleitet, weil halt Athen noch gespielt hat gegen Craiova und die in der 95. Minute und was in der 105. Minute dann noch ein Tor geschossen haben und damit nicht nur Craiova aus dem Wettbewerb verabschiedet haben, sondern uns auch in der Tabelle noch einen runtergedrückt haben und die Konstellation dann wieder eine ganz andere war.
Ja, und weil du es aber gerade sagst, 0-5 gegen Mostar, das klingt so ein bisschen wie die Live-Übertragung beim rheinhessischen Weinrebentreten. Ich weiß nicht, ob das so publikumswirksam ist, aber trotzdem war es, um jetzt aufs Sportliche mal zu kommen, ein gelungener Abend. Es war die Heimpremiere von Urs Fischer. ein Punkt mehr, wo ich mir dachte, komm, jetzt 90 Minuten Vollalarm hat der Mann sich hier auch verdient irgendwo, dafür, wie er die Mannschaft schon stabilisiert hat. Und der Prozess ging weiter. Immerhin der sechste der türkischen Super League, war ja auch für einige, wer das so auf TikTok ein bisschen verfolgt, die Frage, wie gut ist die Super League im Vergleich zur Bundesliga? Ich glaube, die Frage ist spätestens nach diesem Spiel geklärt. Als Tabellenletzter klopfe ich uns selbst auf die Schulter. Wir gewinnen auch gegen den Tabellensechsten aus der Super League und zwar eindrucksvoll. Insgesamt ein sehr souveräner Auftritt, weil defensiv stabil und vorne effizient.
Ja, also ich sag mal, wir haben einen Elfmeter verwandelt. Das ist ja jetzt auch eine neue Spezialität von Nadim Amiri. Er ist wohl noch nicht auf Harry Kane-Niveau, das möchte er sich nicht anmaßen, aber er zieht einfach durch. Und ein unfassbar schönes Tor von Silvan Widmer. Und ich glaube, das war so ein Moment im Block. Wir haben alle auf die Tabelle geguckt, oder zumindest ich habe auf die Tabelle geguckt und habe gedacht, scheiße, Mann, mit den anderen Spielen schon vorher, den frühen Spielen und dem Verlauf, den der Abend genommen hat, ein Unentschieden reicht nicht. Wir müssen gewinnen. Und dann macht Sille dieses Tor. Also, wunderschön.
Ja, Sille war auch so ein Phänomen. Sille bis zu dem Zeitpunkt war wirklich nicht gut im Spiel drin, muss man einfach mal sagen. Und wir waren auch schon so im Block alle, boah, ich weiß nicht, also jetzt können wir langsam mal überlegen, was wir in der Halbzeit ändern wollen. Und Silvan Widmer stand, glaube ich, bei sehr vielen Menschen sehr weit oben auf dem Auswechslungszettel. Und dann kommt Sille und macht ein Solo. Ich habe selten ein Sille-Solo gesehen, aber dieses Sille-Solo war wunderbar. Und auch diesen, wie er fast noch die Ballmitnahme verkackt, und dadurch fast noch einen Elfmeter bekommt, noch diesen Seitenschritt macht, den Stumper oben gibt und dann ist es entweder er wird gefoult und es gibt Elfmeter und eine Karte oder er macht ihn so, wie er ihn macht und vor allen Dingen aus der Hintertorperspektive sah das wesentlich einfacher aus als aus der Perspektive dann von Silvan Widmer. Als ich das dann auf der Leinwand gesehen habe, dachte ich mir so, Moment mal, wo kommt denn der Verteidiger da in seinem Schussfeld her? Also bei mir war der gerade mit dem Innenriss eingeschoben. Aus der Hinter-Sille-Perspektive war der um den Verteidiger herumgeschnörkelt ins lange Eck. Also kam bei mir hinterm Tor überhaupt nicht so an.
Ein Tor, wo wir endlich mal das Gefühl hatten, ein Spieler läuft aufs Tor und der Ball geht danach auch rein. Und ich finde, ich liebe diesen Moment der Antizipation. Du hast einen Spieler, der quasi frei aufs Tor läuft. Der ist im Vollsprint. Und dann macht er den Ball rein. Und das ist so, das Adrenalin und die Antizipation, die steigert sich und steigert sich und steigert sich. Und dann immer so, bam! Und oh, ich liebe dieses Gefühl.
Und auf halbem Weg denkst du, okay, verkackt. Und dann wird deine Erwartung enttäuscht, positiv.
Es geht ja schon damit los, dass wir einen Assist von Jae-Sung Lee bekommen mit einem Pass,
ja,
wo ich sage, spiel den. Also wenn du den jedes zweite Spiel so spielst, dann bin ich ja schon glücklich. Wirklich, der flog ja so oben drüber auf Silvan zu und dann veredelt Silvan das noch am Ende mit dem Tor. Hat ja sogar ein Lothar-Lob bekommen, sozusagen, wie er sich da durchsetzt, auch gegen seine Gegenspieler. Und schiebt ihn dann einfach rein.
Wirklich ein Zuspiel, das nach Lothar Matthäus einiges mit unserem Intro zusammen gleich hatte, nämlich Dollar Bass. Wirklich super.
Ich hab's so gefeiert, dieses Angelupfte. Boah.
Wobei, so angelupft war der ja gar nicht. Er war ja tatsächlich mit dem Innenriss wirklich schön in den Lauf gespielt. Ja, ja.
Der sah angelubbert aus.
Er sah angelubbert aus, aber ich glaube, es war mit dem Innenriss gespielt, was den Pass eigentlich noch schwieriger macht. Und vor allen Dingen direkt in die Tiefe. Und da haben wir wieder das, was wir in der letzten Sendung auch gesagt haben. Wir haben Tiefenläufe, wir haben Momente, die Tiefe kreieren. Das, was wir vorher unter Henriksen überhaupt nicht mehr hatten. Samsung Sport hat da einmal den Zugriff nicht bekommen und du hast vor allen Dingen gemerkt, sie wollten genau diese Situation heraufkreieren. Mit Potulski auf der Seite haben sie 5, 6 Mal hintereinander probiert, in diesen Raum reinzukommen, haben es nicht geschafft und dann beim 5., 6. Mal, da schob Samsung Sport eben nicht mehr konsequent auf die Spieler und das war genau der Moment, in dem dann dieser Pass oder dieser Bass in die Tiefe kam und Silvan Widmer den Ball mitnehmen konnte. Also perfekt angespielt, ausgespielt und dann vollendet. Mehr davon gerne in Zukunft.
Sah fast ein bisschen ausgeguckt aus. Wir hatten im Stadion dann ja auch noch gesagt, 2, 3 Mal wurde versucht, dieser Pass zu spielen. Da ist das Dreieck wieder zurückgegangen. Also merkst du richtig, die haben versucht, Samsung Sport rauszulocken, bis der eine Mann dann falsch reagiert. Und dann macht's klick, 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 klick. Und auf einmal steht Sille frei vom Tor.
Und der ist dann auch drin. Und das ist das, was Jan eben sagte. Ne? Das ist, ja, wir sind durch ein tiefes Jammertal gegangen, diese Saison schon, was Torchancen etc. angeht. Aber in diesem Spiel, zu diesem Moment, wo es wirklich wichtig war, einfach weil klar war, in der Liga sieht es richtig, richtig schlimm aus. Und eigentlich sind die Playoffs, können für uns der Genickbruch sein. Wenn wir das verhindern können, müssen wir das tun. Und Urs Fischer hat es auch gesagt. Er hat, wann war das? Vorm Spiel gegen St. Pauli hat er gesagt, am Donnerstag gab es was zu gewinnen, heute gilt es nichts zu verlieren. Und das war genau das Ding. Es musste am Donnerstag gewonnen werden. Und das hast du in jeder Phase gemerkt. Und auch Nadim Amiri hat es nach dem Spiel am Mikro gesagt, das war eine Leistung, auf die jeder wirklich stolz sein kann. Ja, es ist Urs Fischer Fußball, hinten die defensive Stabilität muss stimmen. Samsunspor hatte dem nichts entgegenzusetzen. Wir haben eine Situation gehabt, wo der Gegenspieler im Weg liegt und deswegen das Tor verhindert wird, wo vorher Batz aber auch noch extrem gut hält. Aber that's it. Mehr hat Samsunspor nicht auf den Rasen bekommen.
Genau, und damit haben wir einfach wirklich überzeugend gespielt und gewonnen. Wir haben konstruktiv hinten rausgespielt und das lag für mich an mehreren Faktoren. Das eine ist die Rolle der Außenverteidiger, die jetzt einfach wesentlich höher stehen, meint näher am gegnerischen 16er und somit offensiv ganz anders eingebunden werden. Allerdings auch, weil die offensiven Halben, meint Paul Nebel und meint Jaesung Lee, eine andere Rolle haben, die wesentlich defensiver interpretiert wird, und zwar mehr als Achter. Und dadurch ist Platz auf den Außen und als Achter rücken sie eigentlich eher neben Kai Schusano, der zwar als alleinige Sechs spielt, aber immer mit ballferner Unterstützung des jeweiligen Achters. Und das führt dazu, dass du quasi eine Doppel-Sechs hast, situativ, aber trotzdem die Halbräume immer besetzt hast, aber Platz auf Außen für die Außenverteidiger hast, die jetzt im Offensivspiel ganz anders involviert sind. Und das hatten wir bereits auch schon gegen Posen gesehen, wie ein Niki Ferracznik wesentlich besser zu Abschlüssen gekommen ist. Jetzt ein Silvan Widmer, der wesentlich offensiver reingekommen ist, was übrigens für mich auch eine Brücke ist zum Spiel gegen St. Pauli. Denn die einzigen wirklichen Offensivaktionen aus dem Spiel heraus, ich glaube es waren zwei, beide Male war Silvan Widmer der Abnehmer, wo du gemerkt hast, okay, das, was man sich vor der Saison eigentlich vorgenommen hat, ballfern die Außenverteidiger mit reinzunehmen, erinnert euch Henriksen, der gesagt hat, die Außenverteidiger müssen viel torgefährlicher werden, das hat man jetzt eigentlich erst hinbekommen.
Ja, zum Teil. Also, wie hat man das hinbekommen? Also, so wenig wir vor diesen Möglichkeiten aufs Tor geschossen haben, so eindimensional war es jetzt gegen St. Pauli. Und da mache ich schon ein Fragezeichen dran, weil wir haben einfach mit Lee, Nebel und Hollerbach, der unter Urs Fischer wieder zentral spielt, wieder das Problem, dass diese drei Spieler eigentlich nicht in torgefährliche Abschlusssituationen kommen, sondern das, und das hast du gerade schon gesagt, die einzigen relevanten Chancen vom Außenverteidiger kommen und in dem Fall wirklich nur von Silvan Widmer.
Ja, allerdings ist es für mich auch so, dass das momentan mit der Qualität dieser beiden halben Offensiven zu tun hat. Also der Achter, über die wir gerade gesprochen haben, Lee und Nebel. Nebel fleißig, aber glücklos, glaube ich, das kann man so zusammenfassen. Das bleibt auch so und ich bin mir zu 100% sicher, dass das so bleibt, bis Anthony Cassie zurückkommt. Danny da Costa ist für mich nicht der Part, der gut zu Paul Nebel auf Außen passt, muss ich ehrlicherweise zugeben. Das ist keine Kritik an irgendeinem von beiden. Die harmonieren einfach nicht so miteinander wie Cassie und Paul Nebel. Das ist einfach eine besondere Connection, die beiden haben. Und Jaesung Lee, mal hat er ein sehr, sehr gutes Spiel und sehr, sehr gute Situationen wie gegen Samsunspor. Und dann gucken wir uns das Spiel gegen St. Pauli an. Und Lee im Aufbau ist halt doch immer wieder auch Risiko. Dann wird ein Pass angenommen und in den falschen Raum mitgenommen. Dann wird ein Kontakt gewählt anstatt zwei Kontakte. Wenn er einen Kontakt braucht, werden drei Kontakte gewählt. Er sieht den Ball nicht in die Tiefe, spielt stattdessen nach hinten. Lee ist halt absolut formabhängig und ich glaube, das ist auch eine Fehlbesetzung für diese Rolle, die wir wollen, weil Lee ist kein Spieler, der eine Mannschaft, abgesehen von Toren, die aus dem Nichts kommen, besser macht, sondern Lee ist ein Spieler, der für mich dann sehr, sehr gut ist, wenn die Mannschaft sehr gut funktioniert. Also wie beispielsweise unter Johnny Burkhardt dann noch. Lee an sich macht eine Mannschaft nicht besser. Er ist da für mich allerdings auf dieser 8 auf einer Position, wo er eine Mannschaft besser machen muss. Und dafür ist er mir in seinen Top-Leistungen nicht konstant genug und zu wenig für sich selbst auch berechenbar.
Wenn wir jetzt mal von den offensiven Halben quasi noch mal ein bisschen weiter nach vorne gucken, haben wir auch eine Neubesetzung unter Urs Fischer, nämlich Nadim Amiri, der sehr viel offensiver spielt, als er es in der Vergangenheit neben Kai Schusano getan hat. Und wir sehen das natürlich auch in der Involviertheit. Ich meine, Ecken und Freistöße hat er ja schon immer geschossen. Bis auf eine Zeit, wo, glaube ich, Paul irgendwie ausgeholfen hat. Aber er ist sehr viel aktiver in die Angriffe eingebunden. Er ist sehr viel lauffreudiger auch. Er wird auch viel häufiger geschickt. Ja, leider habe ich bei Nadim aktuell noch so ein bisschen das Problem, dass er versucht, ein bisschen zu viel selbst zu machen und oftmals so den Pass dann verpasst. Und ja, das gepaart mit der Ungefährlichkeit nach Standards ist leider aktuell offensiv nicht ganz so hilfreich gestanden.
Ich würde dir da in Teilen tatsächlich widersprechen. Also das eine ist, wir haben natürlich selbst Nadim Amiri auf der 10 gefordert, so wie er es beim DFB spielt, ja, wo er dann auch zum Torabschluss kommen kann, wo er auch aus der zweiten Reihe zum Torabschluss kommen kann. Wenn wir Freistöße in 16er Nähe bekommen, holt meistens Nadim sie raus. Durch die Art und Weise, wie er spielt, durch die Art und Weise, wie aggressiv er angegangen werden muss, um ihm den Ball abzunehmen und um ihn dann schlussendlich aus dem Spiel nehmen zu können. Das andere ist, ich glaube, er muss halt momentan versuchen, die Halben zu kompensieren. Also ein Paul ja. Nebel hilft ihm da leider gar nicht und ein Jae-Sung Lee hilft offensiv so, naja. Und ganz krass sehe ich da die Personalie Benedikt Hollerbach, die Felicitas gerade angesprochen hat, der auch unter Urs Fischer, auch in einer anderen Statik in dieser Mannschaft für mich niemals ein zentraler Stürmer werden wird. Es tut mir furchtbar leid. Die Entscheidungsfindung mit Ball, genauso wie die Entscheidungsfindung ohne Ball, ist für mich viel zu eindimensional, viel zu langsam und, das ist für mich das Entscheidendste, er besitzt null die Zweikampfhärte und auch nicht den Körper, den es bräuchte, um sich gegen Innenverteidiger durchzusetzen. Keine Kritik daran, dass er jetzt irgendwie nicht fit genug wäre, sondern er steht damit, was 1,80 gegen 1,90 Leute, die alle mindestens mal 10, 15 Kilo mehr wiegen, er sieht da kein Land. Und wenn, dann muss er sich die Bälle tiefer abholen, also quasi in Nadims Gefilde vordrängen, sich da den Ball holen, um dann selbst tief gehen zu können. Das kann so nicht funktionieren, weil Nadim dann selbst nicht das Tempo mitbringt, um in die Tiefe zu gehen. Und die Achter momentan, ich sag mal, da werden die Wege für die fast zu weit offensiv, um dann mit Tempo auf die Kette gehen zu können. Das heißt, für mich tatsächlich funktioniert da vorne Nelson Viper wesentlich besser. Aber ein Vorteil dieses Systems ist, man kann Hollerbach mit Nadim Amiri durchwechseln. Das wäre tatsächlich etwas, Hollerbach als hängende Spitze, so wie Nadim das jetzt spielt, mit Amiri durchzutauschen. Das ist eine Möglichkeit, aber für mich muss vorne drin ein waschechter Stürmer stehen, wie es ein Viper beispielsweise ist.
Also ich habe da zu der Thematik drei Gedanken, die eigentlich nur eine Schlussfolgerung zulassen, die vielleicht ein bisschen bitter ist. Und zwar habe ich zu dir, Bene, im Stadion gegen Samsunspor etwas gesagt, was ich hinterher, nachdem ich mir die Wiederholung angesehen habe, revidiert habe, wo ich aber jetzt sage, ich bleibe bei meinem Statement. Und zwar bin ich der Meinung, dass diese neue offensive Position von Amiri in dem Konglomerat Mainz 05 nicht dafür sorgt, dass Nadim Amiri die Möglichkeit bekommt, sich auszuzeichnen, die er braucht, um mit zur WM zu fahren. Und das ist das Ziel von Nadim Amiri in dieser Saison. Das möchte ich kurz erläutern. Ja, ich glaube schon, dass die offensivere Position ihm mehr liegt, dass er da auch seine Chancen sieht, sich auszuzeichnen. Das Problem ist aber, dass er um sich rum nicht die Spieler hat, die in der Lage sind, sein Level mitzugehen, um Aktionen zu unterstützen, die ihn ins Rampenlicht stellen. Meint.
Oder die er ins Rampenlicht stellen
nein,
kann.
Nein, beides. Also, wir haben gegen St. Pauli in den ersten 10 Minuten einen Nadim Amiri, der auf die St. Paulianer anläuft, 4 Gegenspieler hat, versucht sich durchzudribbeln, um sich auszuzeichnen, statt den Ball abzugeben. Was haben wir aber gegen Samsunspor gesehen? Das Problem ist einfach, Nadim Amiri kann den Ball nicht wirklich zum Beispiel zu Jae-Sung Lee abgeben. Wir haben darüber gesprochen, dass Urs Fischer gesagt hat, man muss auch mal die Ruhe haben, den Ball anzunehmen, seinen Gegenspieler und seine Spieler zu scannen und den Ball dann weiterzuleiten. Ich würde das gerne einschränken auf alle Spieler außer Jae-Sung Lee, weil wir gerade beim Spiel gegen St. Pauli gesehen haben, dass wenn es darum geht, den Ball gut weiterzuleiten, Jae-Sung Lee nicht der Spieler ist, der die Zeit hat dafür, sondern der braucht einfach sehr lange, um den Ball zu kontrollieren.
Genau.
Das heißt, der nimmt den Ball an und im schlimmsten Fall stoppt er den weiter, als dass der Ball geschossen wurde. Das heißt, der nimmt sich die Zeit, um den kontrolliert weiterzuspielen. Das heißt, da reduziert sich die Chance, dass Nadim Amiri in einem Doppelpass zum Beispiel an den Ball kommt. Was haben wir gegen St. Pauli gesehen? Benedikt Hollerbach ist aber auch nicht der Spieler, der vielleicht im Vergleich zu Nelson Weiper die Bälle als zentraler Stürmer vorne festmachen kann. Wir haben es immer wieder gesehen, die Bälle sind nach vorne gegangen, er ist gegen die Spieler angelaufen, aber er ist einfach nicht, vielleicht dann auch nicht groß genug oder kann nicht hoch genug springen, um das Kopfballduell zu gewinnen. Deswegen hat zum Beispiel ja auch, das war, fand ich ganz interessant, in der Halbzeit wurde das analysiert, wie hoch die Zweikampfquote von den St. Paulianern Innenverteidigern ist. Aber wenn du halt gegen Benedikt Hollerbach spielst, der kein Land sieht, dann ist sie natürlich hoch.
Natürlich,
und das
vor allem,
Ding ist halt auch,
ist.
Das hat man in der zweiten Halbzeit gesehen, das Mittel zur Wahl war dann, Benedikt Hollerbach läuft, wenn er den Ball bekommt, blind weiter auf die Gefahr, beziehungsweise mit der Hoffnung, dass er irgendwo vom 16er gefoult wird und da dem Amerika den Freistoß schießen.
Ich würde tatsächlich noch ergänzen wollen und dann gucken wir damit quasi ein bisschen auf das Spiel gegen St. Pauli und warum es eigentlich nicht sonderlich kreativ war, was da geschehen ist. Für mich hat Urs Fischer da dann auch falsch gewechselt, weil er mit Amindo Sieb jemanden gebracht hat, wo er sich dachte, naja, wenn die Bälle hoch und lang hinter die Kette kommen, dann brauche ich jemanden mit Tempo. Aber diese Situationen sind gar nicht wirklich entstanden, weil diese langen Bälle überhaupt nicht kontrolliert genug nach vorne kamen. Das ist ja das Nächste, was man sagen muss, was Benedikt Hollerbach das Leben schwer macht. Nicht nur steht er alleine gegen Minimum mal zwei Innenverteidiger, sondern die Bälle kommen auch unkontrolliert. Gegen St. Pauli waren sie geschlagen. Also das heißt, da war wieder nicht die Ruhe, die Urs Fischer gefordert hat. Ball annehmen, gucken, scannen, wo spiele ich lang. Wie sie es zum Beispiel gegen die Bayern ausgerechnet gemacht haben, wo er dann auch besser funktioniert hat, sondern es war hoch und weit gepölt. Und Amindo Sieb, Entschuldigung, hatte dann vielleicht den einzigen direkten Torschuss aufs Tor von Mainz 05, aber ansonsten hast du den auch nicht gesehen. Also da würde ich jetzt nicht sagen, Sieb ist da jetzt besser als Hollerbach. Die erschreckende Erkenntnis schlussendlich ist für mich, dass Hollerbach in der falschen Mannschaft ist. Weil ich sehe selbst unter Urs Fischer jetzt gerade nicht unbedingt ein System, das ihm liegt. Hollerbach vielleicht noch als hängende Spitze, wenn Nelson Weiper vorne drin ist, wenn Nadim Amiri nicht spielt. Aber als Stammspieler sehe ich ihn leider gerade nicht. Und jetzt kann ich natürlich sagen, der wird seinen 10 Millionen nicht gerecht. Andererseits muss ich sagen, es zeigt mir, wie wenig Idee hinter seiner Verpflichtung gesteckt hat.
Ja, da können wir, glaube ich, alle mitgehen, dass wir, ich habe das auch nach dem Stadion bei ein paar Leuten so in den Gesprächen anklingen gehört. Hollerbach, die Verpflichtung und was er für eine Rolle aktuell in der Mannschaft spielt, ist ein maximaler Griff ins Klo und eigentlich 10 Millionen Euro quasi für den falschen Spieler ausgegeben. Der uns nicht nur nichts bringt, sondern aktiv quasi Chancen auch für andere Leute verhindert, die da spielen könnten. Ich habe gerade, wo du das gesagt hast und natürlich auch beginnt mit der Aussage von Flitz, ein bisschen drüber nachgedacht, wie wir das umstellen könnten, weil natürlich haben wir mit Jason Lee den Chaos-Faktor drin und Hollerbach auf der falschen Position, aber beide Probleme könnte man ja eigentlich dadurch lösen, indem man Nadim auf die quasi andere Seite von Paul zieht, Hollerbach eins zurück und mit Nelly vorne drin spielt oder mit einem anderen Stürmer, Moreno Fell oder sowas, dann hätten wir zwei Stürmer, wir hätten Nadim in seiner Dreierkombination mit den anderen, sag ich mal, Halben und Sano, könnte dann ja potenziell sehr viel mehr offensive Feuerpower entstehen und du hast keinen Stürmer vorne drin, der alleine ist.
Ja, und da sehe ich eine ganz, ganz große Gefahr, weil dann sehe ich die Rückkehr zum Haram-Fußball von Urs Fischer mit zwei großen Stürmern zu spielen. Und das möchte ich eigentlich auch.
Aber er ist doch kein großer Stürmer, haben wir doch gerade rausgearbeitet.
Müssen wir noch einen verpflichten.
Ja, aber das, weißt du, was passieren wird? Mark my words. Also, Bene hat natürlich irgendwo recht und ich würde tatsächlich lieber Benedikt Hollerbach auf der Jason Lee-Position sehen und dafür Nelson Weiper vorne drin. Und ich glaube, dann könnte das eher etwas werden. Und ich glaube, dann hätte Benedikt Hollerbach auch mehr Möglichkeiten, sich auszuzeichnen. Und er hat es in der Saison ja auch schon gezeigt, wenn er auf einer anderen Position spielt oder als hängende Spitze hinter Nelson Weiper, dann harmonieren die auch ganz gut zusammen. Aber so wie er jetzt eingesetzt wird und so wie Nelson Weiper nicht eingesetzt wird, ist das für mich der komplett falsche Weg. Und für mich hätte auch auf gar keinen Fall Sieb gegen St. Pauli eingewechselt werden dürfen, sondern es hätte Nelly Viper eingewechselt werden müssen. Und ihn erst in der Nachspielzeit zu bringen, es tut mir leid. Es hat mich ganz schön desillusioniert. Es hat mir wirklich ein bisschen die Stimmung gezogen, weil ich mir dachte, geil, here we go again. Dieselben Fehler schon wieder.
Ja, die Gedanken hatte ich auch, weil ich schon auch der Meinung war, dass wir gegen St. Pauli zu spät zuerst gewechselt haben. Also es war wieder der Fall, wie wir es schon häufig bei Mainz 05 haben. Wir reagieren, statt dass wir agieren. Weil wir waren in dem Spiel am Drücker. Es war, glaube ich, für alle neutralen Zuschauer vom Fernsehen wirklich so klassisches Sonntagnachmittagsprogramm. Du hast gut gegessen, legst dich aufs Sofa, machst Fußball an und schläfst ein, weil weder St. Pauli noch Mainz haben irgendwas offensiv auf die Kette bekommen. Das Ding ist einfach nur, und das habe ich mir dann überlegt, Urs Fischer hat bis jetzt viel versucht, viel richtig gemacht auch. Ich würde ihm aber zugestehen zu sagen, ich habe da noch einen Amendo Sieb im Kader, dem habe ich noch keine, unter mir noch keine Spielminuten gegeben. Wir gehen auf eine Wintertransferphase zu, wo ich mir überlegen muss, was kann ich als Trainer, als neuer Trainer, auch an Impuls für eine sportliche Leitung mit reingeben? Und das kann ich ja valide nur machen, also so ist zumindest meine Hoffnung, wenn ich allen eine Möglichkeit gegeben habe. Und das habe ich schon gesehen. Also ich würde jetzt tatsächlich behaupten, wir gehen in eine Winterpause unter einem neuen Trainer, wo alle Offensivkräfte, die wir haben, Spielzeit bekommen haben in den letzten vier Spielen. Das Ding ist einfach, und da will ich eigentlich auch hin, die Frage ist halt jetzt, die sich Mainz 05 stellen muss, mal wieder. Wir haben im Sommer gepennt, das ist nichts Neues, das wissen wir jetzt quasi schon seit Beginn der Saison, seit die sportliche Situation so desolat ist. Die Frage ist halt nur, worin willst du dein Geld wirklich investieren? Und sich dann hinzustellen als sportlicher Vorstand und ein bisschen aus der Haut zu fahren, weil dein Führungsspieler vorher gefragt wurde und gesagt hat, naja, man wird ja wohl mit zwei Transfers rechnen können, und dann so dünnhäutig zu reagieren und den anzuzählen und zu sagen, der soll erstmal selber gute Leistung bekommen, weiß ich nicht, ob das das richtige Mittel ist, weil letztendlich muss ich schon sagen, aus Mainz 05 Perspektive ist Nadim Amiri der Spieler, der am meisten Potenzial hat, mit einer eigenen Brillanzleistung den Karren auch mal aus dem Dreck ziehen zu können. Und ich bin nicht der Meinung, dass man sich leisten kann, den zu verlieren.
Das kann man auf gar keinen Fall, weil Nadim Amiri auch der Spieler ist, der uns überhaupt aufs nächste Level heben kann. Das ist das Entscheidende. Zumal die 1 bis 2 Wintertransfers ja nun wirklich öffentlich bekannt waren. Nicht nur sind sie von Heidel und Bungert schon in den Medien genannt worden, sie sind auf der MV auch nochmal wiederholt worden, also auf der Mitgliederversammlung. Und sich dann hinzustellen, wenn der Spieler sagt, er hat ja nichts gefordert, und das hat übrigens der Reporter auch nochmal betont, er hat es nicht gefordert, er hat gesagt, also wir können ja davon ausgehen, dass vermutlich 1, 2 Spieler kommen, und mit den Verstärkungen bin ich froh und mutig, dass wir es hinbekommen. Sich dann hinzustellen und auszuticken in Anführungszeichen, also dünnhäutig zu reagieren, er muss erstmal selbst richtig Fußball spielen, nach einem Spiel, wo er auch gegen St. Pauli, auch wenn er nicht überragend war, immer noch der beste Spieler auf dem Platz gewesen ist, finde ich wirklich, wirklich schwierig, ehrlicherweise.
Ich finde dünnhäutig wirklich einen überragenden Begriff. Ich habe das Gefühl, man merkt, und das ist wie jetzt die Aussagen gegen Ende von Henriksen, bei den letzten PKs, wo wir so eine Progression gemerkt haben. Ich finde, man merkt, auch bei Heidel, und Bungert tritt jetzt ja quasi öffentlich fast gar nicht mehr auf seitdem, das Eis wird ein bisschen dünner, und auch bei denen, die merken, okay, wir haben hier, glaube ich, schon eine Transferphase, vielleicht sogar zwei, ein bisschen in den Sand gesetzt, und hier ist enorme Aufholarbeit zu tätigen und zu leisten. Und es geht so nicht weiter. Und natürlich, wir haben alle Nadim ein bisschen kritisiert, auch für die Leistung in den letzten Wochen. Aber quasi den einzigen, der, also ich meine, ihr habt das eben schon gut genug gesagt, der einzige, der wirklich einen Unterschied ausmacht bei uns und wo man überhaupt mal sagen kann, dass ein Spieler, der öffentlich mal Aussagen trifft, den dann so dermaßen anzuzählen, finde ich ein bisschen bad taste.
Ich möchte euren Blick weiten, weil ehrlicherweise, zum einen ist es ein Signal der Hoffnung, zum anderen eine bittere Erkenntnis. Das ist die dritte Aufholjagd in relativ kurzer Zeit.
Ja.
So. Klar, kann ich als Hoffnung sehen, weil wir können alle ruhig bleiben, wir wissen, wie das geht, der Abstand ist nicht sehr, sehr groß, alles gut. Aber ich sehe da noch was, denn jedes Mal wurde eine Hinrunde komplett versenkt. Und ich frage mich, wie oft dieser Verein noch hinter seinen Möglichkeiten bleiben möchte, bis man versteht, dass man mit einem falschen Selbstverständnis in so eine Sommerpause hineingeht. Und wenn es knüppeldick kommt, und das hat Bene gerade angesprochen, dann ist Amiri bereits in der Winterpause weg, weil der Verein von innen heraus kleiner gemacht wird, als er inzwischen tatsächlich ist. Ich glaube tatsächlich inzwischen, dass einige der handelnden Personen ein kleineres Verständnis von diesem Verein haben, als er inzwischen tatsächlich hat. Und das ist etwas, was nicht Hand in Hand gehen kann und was du, glaube ich, auch bei Henriksen an der einen oder anderen Stelle schon gemerkt hast, wenn er gesagt hat, nein, ich will da oben rein, ich will in die Champions League und am liebsten würde ich noch deutscher Meister werden und hast du nicht gesehen? Think big, ja, das war sein Ding. Übrigens etwas, was ich charmant fand, weil er damit einfach an die Tradition von Wolfgang Frank und Co. angeknüpft hat und auch ein Thomas Tuchel hätte, wenn er die Möglichkeit gehabt hätte, hätte er das durchgezogen. Also das waren ja alles Leute, die nicht klein gedacht haben und auch Jürgen Klopp wird nicht klein gedacht haben. Ansonsten wird er nicht jedes Mal hätte sagen können, ja, wir sind jetzt knapp gescheitert, aber nächste Saison steigen wir auf. Das war ja trotzdem Wahnsinn. Also diesen Schuss Wahnsinn, der wird gerade den Akteuren, auf die es ankommt, abgesprochen. Und ein Nadim Amiri ist der Letzte, der aufgrund dieses Wahnsinns, positiv gemeint, noch da ist, weil er sagt, naja, aber das geht schon mit diesem Verein. Ich habe diesen Verein schon mal als Spieler mitgerettet und ich würde gerne mit diesem Verein Richtung Champions League gehen. Überspitzt gesagt. Das sagt ja nichts darüber aus, dass es jetzt irgendwie realistisch ist oder dass wir auf einmal ausflippen, wenn wir nicht die Champions League erreichen. Aber der Verein hat das Potenzial, generell Top Ten zu spielen. Und das einfach zu negieren und einzukaufen, als wären wir immer noch ein Abstiegskandidat, ist absolut weltfremd.
Naja, also ich sag mal, Nadim Amiri ist halt ein Spieler, der kam zu einer Zeit, wo es bei Mainz 05 wirklich schlecht bestellt war und hat dann diese grandiose Aufholjagd einmal miterlebt und hat im Anschluss die goldene Saison mitgestaltet, wirklich mitgestaltet. Der ist die Rolle, die er auch in der Nationalmannschaft spielen darf, da ist er dem Verein schon extrem dankbar für. Und ich finde es dann einfach, da treffen wirklich zwei völlig unterschiedliche Haltungen aufeinander, so unfassbar, wie man als Sportvorstand von Mainz 05 sich ernsthaft mit Beginn der Winterpause hinstellen kann und sagen kann, wir haben das zweimal geschafft, wir schaffen das wieder. Also wenn das keine Marketingaktion für die Rückrundendauerkarte sein soll, weil man sagt, du in der ersten, sozusagen in der Hinserie brauchst du in Mainz gar nicht ins Stadion gehen, weil die guten Spiele kommen eh erst im nächsten Jahr, dann verstehe ich nicht, wie man sich anmaßen kann, sein komplettes Glück darauf zu bauen, dass man eine Saison in der Rückrunde retten kann. Weil nichts anderes ist das, was passiert. Es ist quasi, ne, ich sag mal, wir haben bald Weihnachten. Alle Jahre wieder steht Mainz 05 irgendwo am Rande des Abstiegs vor Weihnachten. Und wir haben diese Situation wieder. Und diesmal ist es aber wirklich so, wir haben Winterpause und alle, ausnahmslos alle, die vor der Winterpause auf dem letzten Tabellenplatz waren, sind in dieser Saison auch abgestiegen. Das ist, es gab noch nie ein Verein, der das geschafft hat. Und Mainz 05 muss nicht schon wieder der Verein sein, der das allen beweist, dass sie es können. Ich will nicht absteigen, darum geht es mir nicht. Aber sich als Sportvorstand hinzustellen und zu sagen, wir kriegen das hin, finde ich ein bisschen vermessen.
Ich glaube, Nadim Amiri muss sich ja auch fragen nach dieser von dir beschriebenen goldenen Saison. Seid ihr nicht gierig auf mehr? Habt ihr nicht gemerkt, wie geil das ist? Warum sagt ihr jetzt, nö, wollen wir nicht? Ich sag mal so, probier's mal mit Gemütlichkeit. Das wird dich hin und wieder mal zum Glück führen. Aber nicht dauerhaft im Leistungssport. Entschuldigung. Hate to break it to you.
Ich finde, genau das hat mir gerade so bei mir so einen Gedanken ausgelöst. Ich habe mal, während wir gerade geredet haben, mal ein bisschen auf die Transfermarkt-Kaderwerte geguckt. Ich meine, Grain of Salt, Transfermarkt ist alles nicht ganz so Gold, was glänzt, sagen wir es mal so, und das ist alles von Usern gemacht, aber ich finde, man kann schon eine Tendenz erkennen. Und wir waren gegen Ende letzter Saison mit dem Kaderwert in der oberen Tabellenhälfte. Zu Recht. Wir haben viele Spieler gehabt, die in Form waren. Es hat alles gepasst. Und wir haben uns in den Transfers verhalten wie ein Verein, der gerade so letzte Saison nicht abgestiegen ist, und haben ja unter anderem uns kleiner gemacht als Köln oder Hamburg. Natürlich steht da noch ein bisschen was anderes hinten dran. Alles gut. Aber Vereine, die ganz frisch gerade erst aufgestiegen sind. Und wir haben uns kleiner geredet als die, die nicht international spielen, die sowas nicht machen. Und ich finde das Argument, was du eben gesagt hast mit, seid ihr nicht gierig auf mehr. Ich finde, genau das ist die richtige Aussage in diesem Kontext, weil es ist genau das passiert, was passieren musste. Wir haben klein-klein gemacht und irgendwie hier, da und ein bisschen hier und Nachwuchsleute geholt, okay. Und jetzt stehen wir da und, wie gesagt, Grain of Salt, mittlerweile sind wir im unteren Drittel und zwar nicht mal irgendwo an dem oberen Hälfte, sondern irgendwo im unteren Drittel, was den Marktwert angeht.
Und das bedeutet ja nicht, dass Mainz 05 irgendwie unvernünftig werden soll und einen auf Union Berlin machen soll, die es irgendwie in die Champions League geschafft haben und dann abgehalfterte Italo-Spieler holen soll. Nein, bitte, bitte nicht, das wollen wir auf gar keinen Fall. Du kannst dir ja selbst treu bleiben, nur auf einem anderen Level. Ich meine, ein Kai Schusano, der schlug ein für wenig Geld. Das ist halt das Level, an dem sich jeder weitere Transfer messen muss. Aber wenn du doch dann sagst, ich hau 10 Millionen raus, dann kannst du nicht 10 Millionen für ein Spielerprofil raushauen, das eher für Underdog-Fußball gemacht ist. Das ist ja Benedikt Hollerbach gegenüber übrigens auch komplett unfair. Also das heißt, der ist zu einem Verein geholt worden, wo die sportliche Leitung davon ausging, man spielt Underdog-Fußball, während die handelnden Personen ganz klar keinen Underdog-Fußball mehr spielen wollten. Und auf einmal müssen die mit einem Kader klarkommen, der kein Underdog-Fußball spielen will oder auch kann. Und das Schlimme ist, und das ist ja das, was ich auch schon gesagt habe, kurz bevor Henriksen gegangen ist, und das kann man an Henriksen kritisieren, Henriksen hat sich dann nicht darauf eingelassen und gesagt, okay, ich muss mit dem Kader jetzt einen anderen Fußball spielen, als ich eigentlich will und eigentlich auch anders, als die Mannschaft es will. Das machen wir jetzt bis zur Winterpause und danach wird bitte angepasst, was wir im Sommer verkackt haben, sondern er hat dann auf Gedeih und Verderb probiert, weiter so zu spielen, wie sie ursprünglich mal spielen wollten, was der Kader dann, weil er naja, so verstärkt wurde, wie er wurde, nämlich gar nicht mehr hergegeben hat. Und das ist dieser Knick, den du hast. Das hat nichts mit Doppelbelastung zu tun, das hat nichts damit zu tun, dass bestimmte Spieler nicht performen, gar nichts, sondern es hat damit zu tun, wie eingekauft wurde, für welche Art des Spielens und was andere Leute eigentlich spielen wollten, die damals in Charge gewesen sind.
Und Mainz 05 orientiert sich, Stand jetzt, nur in einer Sache an Union, nämlich an dem, was Urs Fischer bei Union Berlin gemacht hat. Und Daniel hat so treffend gepostet, Defensivreihen müssen verdichtet sein. Also das haben wir ja wirklich jetzt in den 4 Spielen unter Urs Fischer wirklich in der Bewegung nach oben beobachten können, wenn wir uns auf eine Sache aktuell wirklich verlassen können unter unserem neuen Trainer, dann ist es defensive Stabilität. Und deswegen will ich auch gar nicht so schwarz malen, weil ich glaube schon, und das war ja auch das, was Bo Svensson im ersten Moment in dieser wirklich abgrundtiefen Saison so erfolgreich gemacht hat, dass man einfach gesagt hat, okay, wir müssen das Spiel von hinten aufbauen, dafür müssen wir hinten aber erstmal vernünftig stehen.
Ich habe dazu tatsächlich auch einen Take, und zwar, ich bin tatsächlich ein bisschen besorgter als in den vergangenen Saisons, weil aktuell sind wir, was die Abwehr angeht, ziemlich im Schnitt, was die Bundesliga angeht. Und wenn wir mal so ein paar Ausreißerergebnisse, sowas wie Hamburg oder jetzt Freiburg, rausrechnen, funktioniert unsere Abwehr sogar verhältnismäßig gut. Wir hatten in den Saisons, wo Henriksen und auch Svensson uns gerettet haben, aber sehr viel mehr Torabschlüsse und sehr viel mehr Chancen insgesamt. Und das ist das, wo wir gerade richtig Probleme haben. Wir haben nur 13 Tore geschossen. Wir haben den schlechtesten Angriff der Liga zusammen mit St. Pauli und Heidenheim. Und ich sehe aktuell noch nicht das Szenario, wo wir die wenigen Chancen, die wir haben, zu noch weniger Toren umgewandelt haben, dass wir das kippen können auf die Schnelle. Die Abwehr ist schnell verdichtet. Und das haben wir jetzt unter Urs Fischer gesehen. Das funktioniert auch. Meiner Meinung nach war das trotzdem nicht unser größtes Problem diese Saison. Weil auch wenn wir Gegentore bekommen haben, wir haben selbst keine geschossen. Wir haben weniger als ein Tor pro Spiel in der Bundesliga geschossen. Und das ist fucking zu wenig, um Spiele zu gewinnen.
Also erstmal haben wir gegen St. Pauli das erste Spiel die Saison zu null beendet. Da ist nur Heidenheim schlechter. So, das sehe ich schon mal positiv. Bei mir ist aber, glaube ich, das Ding, und das ist für mich nämlich die große Frage, wenn wir über diese Thematik reden, braucht Mainz 05 Offensivverstärkung oder Defensivverstärkung? Und da reden wir über sowas wie Spieleröffnung. Weil ich glaube auch, dass die Idee davon, wie du hinten raus dich in Positionen bringst, um torgefährlich zu werden, mangelhaft bei uns ist. ich will ihn jetzt gar nicht so sehr an den Pranger hängen, das meine ich auch gar nicht so böse, wie sich das vielleicht anhört. Aber wenn man sich die Spieleröffnung von Hanke Holsen im Spiel gegen St. Pauli anguckt, dann war das alles andere was Gold. Also das war wirklich nicht gut. Das waren teilweise gestreute Bälle einfach lang nach vorne.
Ich muss dazu auch sagen, und deswegen war ich auch sehr erstaunt diesmal über die Analyse von DAZN, die dann gesagt haben, Hanke Holsen, Spieler des Spiels, das kannst du wirklich nur so sehen, wenn du allein auf Defensivstatistiken guckst und dir nicht anschaust, wo die Pässe, die er nach vorne gerichtet hat, hingegangen sind. Tatsächlich habe ich den Take, dass sich vieles schon anders angelassen hätte gegen St. Pauli, wenn Potulski zentral und Hanke Holsen auf der Halbverteidigerposition gespielt hätte. Hätte, hätte, Fahrradkette. Ich glaube, dass wir unsere Hoffnung nicht alleine auf Potulski setzen dürfen. Für mich ist die größte Baustelle in diesem Kader der zentrale Innenverteidiger. Und das ist die zentrale Baustelle, seit wir den wunderbaren Rotschopf aus Holland mit dem Namen Sepp Vandenberg verloren haben. Seitdem haben wir diese Baustelle. Moritz Jens konnte sie nicht zu 100% füllen. Stefan Bell hat sie, und das ist der einzige Spieler, den ich damit reinnehme, perfekt ausgefüllt, weil er überperformt hat. Das ist für mich der einzige Spieler, der vergangene Saison überperformt hat und daher einen sehr großen Impact auf die Mannschaft hatte. Der Rest hat nicht zwangsläufig überperformt. Stefan Bell auf einer zentralen Position, wo wir eine zentrale Baustelle hatten, hat überperformt. Und diese Lücke können wir deswegen jetzt noch schwieriger schließen, nach einer Hinrunde, wo wir Tabellenletzter sind, wo sich noch nie eine Mannschaft übrigens hat retten können. Und wir haben aber zum Glück noch zwei Spiele bis zum Ende der Hinrunde.
Nein, nein, es geht um die Winterpause.
Okay, um die Winterpause trotzdem. Wirst du jetzt nicht die besten Argumente haben, um einen sehr guten Innenverteidiger zu holen, der dir auch das Spiel machen kann. Du wirst Geld in die Hand nehmen müssen. Und ich sag mal so, wie geht nochmal dieser alte Sparfuchssatz? Kaufst du billig, kaufst du zweimal? In dem Fall ist es, kaufst du teuer falsch, kaufst du zweimal. Und du wirst jetzt ein zweites Mal teuer kaufen müssen, weil du brauchst einen extrem starken und spielstarken Innenverteidiger. Das ist für mich die wichtigste Position. Und der Rest, und das ist der große Unterschied, weil ich würde Bene ein Stück weit widersprechen, der Rest, gerade was die Qualität vorne mit Nadim Amiri angeht, ist von der Ausgangslage her die komfortabelste, die irgendein Trainer jemals hier, der uns gerettet hat, vorgefunden hat. Bo Svensson hat einen Verein vorgefunden, der in seinen Strukturen erschüttert war, der komplett am Arsch gewesen ist, in einer Corona-Phase, wo nichts mehr ging. Bo Henriksen hat bereits einen Verein gefunden, wo das Fundament von Bo Svensson gelegt worden ist und worauf er aufgebaut hat. Und den Schritt ist das System nicht mitgegangen in Form der sportlichen Leitung. Was Urs Fischer jetzt vorfindet, ist ein gegossenes Fundament, ein schönes Erdgeschoss und er muss jetzt anfangen, den ersten Stock zu bauen.
Naja, aber das Dach leckt und zwar gewaltig.
Das Dach leckt, aber die Materialien liegen daneben. Der sportliche Vorstand braucht halt einen vernünftigen Bauplan und du merkst, dass die sportliche Leitung eben keine Idee davon hat, wie Mainz 05 in 3, 4, 5, 6, 7 Jahren Fußball spielen soll. Und das ist für mich das große Problem, es fehlen die Visionäre im Verein. Und Christian Heidel kann sich nicht darauf zurückwerfen lassen, dass er sagt, das muss ja der Trainer mitbringen. Nein, unser Verein ist ja deswegen so gut, weil er bestimmte Leitplanken setzt, in denen die Trainer dann florieren können. Der Verein gibt die Spielidee vor und er holt oder zieht aus der Jugend die Trainer nach, die er dafür braucht. Und wo er sagt, in diesen Rahmenrichtlinien kann sich der Verein besser entwickeln. Und das ist die Aufgabe, die der sportliche Vorstand hat. Und es wird seine Aufgabe sein, in dieser Transferphase sich dahingehend anzupassen.
Ich würde es gerne noch mal ein bisschen klarstellen, was ich gerade gesagt habe, weil ihr habt mich, glaube ich, ein bisschen missverstanden.
Es tut mir leid.
Ich glaube nicht, dass wir einen Stürmer unbedingt verpflichten müssen. Meine Aussage war eigentlich nur, dass unsere Offensive gerade das Problem ist. Wir brauchen trotzdem auf jeden Fall einen Innenverteidiger. Und das sage ich auch seit mehreren Jahren. Meine Aussage bezog sich mehr auf den Fußball, den ich mir von Urs Fischer wünschen würde. Also ich glaube nicht, dass wir hart verdichten müssen hinten, weil die Abwehr zwar irgendwie, aber sie hat größtenteils funktioniert, aber unser Hauptproblem ist, dass wir keine Tore geschossen haben. Und natürlich müssen wir stabil von hinten aufbauen und wir brauchen das Personal, weil, und das ist ein Take, den wir jetzt noch nicht gemacht haben, Danny da Costa ist aktuell auf allen Positionen, auf denen er spielt, wie eine klaffende Fleischwunde, die nur wirklich gerade noch so von so einer Tackernadel zusammengehalten wird und der nächste Fehler kann wirklich der letzte sein, der zum Gegentor führt.
Ich möchte sagen, ich finde es gut von uns, dass wir sagen, keine großen Analysen mehr in 2025 und in eine absolute Grundsatzdiskussion ausartet.
Heute machen wir das große Fass auf.
Genau, und das richtig
das,
große
das
Fass
passiert,
aufmachen.
Das passiert, wenn wir mal freestylen.
Genau, und alle in Rosé-Schobbe-Intus haben. Aber ich möchte sagen, warum und wer noch auf der Außenverteidigerposition kommen soll oder vielleicht schon gekommen ist, was auf der Innenverteidigerposition geschehen soll oder vielleicht schon geschehen ist, was im Sturm passieren sollte oder vielleicht schon geschehen ist, werden wir alles ausführlichst en Detail am 8. Januar besprechen. Felicitas, Schlechti und ich auf der Bühne und vielleicht noch ein weiterer Gast, den wir jetzt noch nicht sagen können. Plus natürlich Heidrun Sigurðardóttir, die dann bei uns sein wird, weil wir natürlich auch ausführlichst über diese bisher brillante Premierensaison der Damen in der zweiten Bundesliga sprechen müssen. Weil im Gegensatz zu den Herren liefern die halt ab und die haben es halt auch mal verdient, dass sie die Aufmerksamkeit bekommen, die sie sich erspielt haben. Im Gegensatz zu den Herren, die wir selbstgewählte Schicksal diskutieren müssen, egal wie scheiße sie sind. So.
Ihr wollt das ja. Und ich muss mir jetzt hier meine Arschbacken zusammenkneifen und den Hottake, den ich noch raushauen wollte, den muss ich mir jetzt wirklich bis nächstes Jahr aufheben. Mache ich aber für euch. Überhaupt kein Problem.
Ich fasse das nochmal für euch zusammen, was die Gründe sind, um am 8. Januar dabei zu sein. Erstens, ihr kriegt ein sehr gutes, günstiges Weihnachtsgeschenk jetzt noch. Zweitens, ihr könnt im M1-Shop günstig einkaufen. Vielleicht könnt ihr online noch einen Gutschein erwerben, den ihr zu den Tickets zur Live-Show mit unter den Baum legt. Ihr könnt Spieltagstassen erwerben, ausschließlich bei der Live-Show. Nicht online möglich, auch nicht über Social Media und auch nicht für Freunde und Bekannte.
Und auch nicht bei unserem nächsten Live-Termin im Sommer, sondern wirklich nur im Winter.
Sagen wir mal so. Ja, aber es wird nur live möglich sein. Egal, aber vielleicht wollt ihr ja einfach mal eine Spieltagstasse und das nötige Glück auch für die Rückrunde schon haben und nicht erst für die nächste Hinrunde, die dann hoffentlich nicht in der zweiten Bundesliga stattfinden wird. Außerdem wird es, weil es gefragt wurde, natürlich einen Schobbe-Ausschank geben. Also natürlich, es gibt Schobbe bei der Live-Sendung. Ich bitte euch, was ist das für eine blöde Frage?
Anders ist die sportliche Situation bei Mainz 05 auch nicht zu ertragen.
So sieht's nämlich aus. Und damit würde ich sagen, vielen lieben Dank, dass ihr mir diesen Corona-Vibe so wunderbar wieder genommen habt, weil es hat doch erstaunlich gut funktioniert. Aber ich möchte nicht, dass wir das wieder einführen, remote zu podcasten. Und möchte mich bedanken bei Felicitas Budde.
Darf ich noch einen Punkt machen?
Oh Mann.
Wir müssen ja auch unserer Chronistenpflicht hier im Podcast nachkommen, denn wir haben natürlich völlig unterschlagen, welche Termine ihr euch 2026 schon mal ganz dick in den Kalender eintragen müsst. Abgesehen vom 8. Januar natürlich, denn es begab sich zu der Zeit am 16. Januar, dass die UEFA die Playoffs auslosen wird. Und mit dem Erreichen von Platz 7 in der Conference League wissen wir ja schon auf 4 Teams genau, wer uns im Achtelfinale erwartet. Und am 16. Januar wird ausgelost, wer gegen wen spielt. Dann können wir es vielleicht schon mal eingrenzen, weiß ich nicht. Egal, da muss man auf jeden Fall trotzdem zugucken. Wichtig ist dann, dass ihr an Schwerdonnerstag und am 19. Februar euren Fernseher einschaltet. Denn ja, da ist das Hin- und Rückspiel der Playoffs. Und dann am 27. Februar ist tatsächlich auch schon die Auslosung, auf wen wir treffen. Das heißt, wenn ihr so spielt wie die Leute, die sich für Leipzig schon mal ein Hotelzimmer reserviert haben, dann könnt ihr jetzt quasi schon reservieren. Alle anderen ab dem 27. Februar wissen wir Bescheid. Und uns, Mainz 05, trifft es dann am 12. März und am 19. März.
Wäre auf jeden Fall wichtig, das schon mal in den Terminkalender einzutragen. Damit danke für den wunderbaren Abschiedstake und danke draus ans rheinhessische Hinterland an Benedikt Engelberts.
Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
Und damit würde ich sagen, frohes Fest. Kommt gut rüber, weil wir hören uns nicht nochmal vor dem Jahreswechsel. Rutscht bitte nicht aus, verbrennt euch nicht, speiset gut, lasst euch reich beschenken, trinkt nicht zu viel und ansonsten genießt die freie Zeit, die hoffentlich auch besinnlich sein wird. Und ich würde sagen, ich entführe nochmal kurz den Domchor von Mainz 05. Sag, liebe Knaben, singt mir ein La 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 ein und damit gehen wir dann ins letzte Outro für dieses Jahr. Bis dahin, arrivederci und ciao, ciao.
Merry Christmas!
Tschüss!
Merry Chrysler! Merry Christmas!
Frohes Fest!